Der ASTV-Podcast. Ihr wöchentlicher Überblick zu den wichtigsten Entwicklungen im Steuer- und Wirtschaftsrecht. Mit Dietrich Loll.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Dietrich Loll und an meiner Seite diese Woche wieder Steffen Pasler, Rechtsanwalt von den ETL Rechtsanwälten aus Rostock. Hallo Steffen.
Hallo Dietrich.
Ja, dann starten wir gleich mal wieder rein. Guten Mutes. Und zwar, dass durch die Sommerpause sind noch ein paar Sachen entstanden, über die wir jetzt aufklären wollen. Denn das Kabinett hat so einige Sachen noch kurz vor deren Sommerpause beschlossen. Unter anderem das sogenannte Rentenpaket. Da geht es unter anderem darum, dass das Rentenniveau erst einmal bei 48% bleiben soll. Aber nicht für immer, sondern erst einmal nur bis zum 1.7.2031. Das ist aber erstmal nur ein Beschluss des Kabinetts. Das muss noch durch den Bundestag, das muss noch durch den Bundesrat. Also da kann tatsächlich noch viel passieren. Mal sehen, was daraus wird. Ansonsten hat die Bundesregierung Anfang August noch ein Gesetz zur Modernisierung und Digitalisierung der Schwarzarbeitsbekämpfung auf den Weg gebracht. Auch wieder erstmal nur ein Entwurf der Bundesregierung. Wir hatten schon darüber berichtet, dass die Schwarzarbeitsbekämpfung ganz vorne steht, deutlich digitaler werden soll. Aber auch hier muss es erstmal noch durch unsere Kammern durch und ja, mal sehen, was am Ende dabei rauskommt.
Was vielleicht für noch eine kleine Ergänzung
ja,
dazu.
Ja, klar.
Weil es erscheint mir schon wichtig, weil mit diesem neuen Gesetz soll ein Feedback-System implementiert werden, das den Bürgern ermöglicht, anonym Hinweise auf mögliche Schwarzarbeitspraktiken zu geben. Ich habe ja so meine Probleme mit solchen Plattformen, aber gut, der Gesetzgeber wird das so wahrscheinlich umsetzen. Gut, aber ich wollte nicht ins Wort fallen. Mach mal weiter mit der Aufbewahrungsfrist.
Ja, genau, aber vielen Dank für den Einwurf. Du hast vollkommen recht. Jetzt soll es auch, und das sehen wir ja in vielen Bereichen, wenn wir über Digitalisierung sprechen, dann eben Austauschplattformen geben. Ja, und da hast du vollkommen recht. Mal sehen, was da so alles dann angeschwärzt wird und ob das dann wirklich hilft. Ja, ja, und das Dritte aus meiner Sicht, wichtig für die Steuerberater, Aufbewahrungsfristen für Buchungsbelege. Da sind wir ja gerade erst von 10 Jahren auf 8 Jahre runtergekommen. Jetzt hat die Bundesregierung den Plan aufgesetzt, dass die Aufbewahrungsfristen doch wieder auf 10 Jahre verlängert werden sollen, aber nur für Banken, Versicherungen und Wertpapierinstitute. Alle anderen bleiben bei 8 Jahren. Was steckt dahinter? Wir haben immer noch die Cum-Ex- und Cum-Cum-Verfahren. Die dauern lange. Die Staatsanwaltschaften brauchen ewig, um da hinterherzukommen. Das sind komplexe Verfahren. Und jetzt, wenn das Ganze, die Aufbewahrungsfrist auch noch von 8 Jahren für Banken, Versicherungen dergleichen bestehen bleiben würde, würden viele Buchungsbelege vernichtet werden in der Zwischenzeit. Dann bräuchten wir diese Strafverfahren nicht weiterführen. Also ist jetzt wieder die Verlängerung auf 10 Jahre für diesen Bereich Bankenversicherung, Wertpapierinstitute geplant. Ja, und dann erstmal von meiner Seite noch ein Thema aus dem Bereich der Fortbildung. Die Steuerfachwirte, die Steuerfachwirtausbildung ist seit dem 1.8. offiziell auf dem Niveau 6 angesiedelt. Damit möchte man dem Ganzen auch ein bisschen mehr Gewicht geben und auch ein bisschen die Schätzung dieses Ausbildungszweiges zeigen. Niveau 6 bedeutet nach dem deutschen Qualifikationsrahmen, dass das dann einem akademischen Bachelorabschluss entspricht, sodass man dann tatsächlich darauf stolz sein kann, ein Steuerfachwirt zu sein. Und jetzt hast du noch ein paar Sachen mitgebracht, Steffen.
Ja, das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat einen Referentenentwurf auf den Weg geschickt, den es schon mal gab, also das zweite Betriebsrentenstärkungsgesetz. Das ist ja unter der Ampel ja hängen geblieben, nicht weiter verfolgt worden. Das gibt jetzt also einen neuen Anlauf. Wir werden sehen, was daraus wird. Man möchte die Betriebsrente als zweite Säule neben der gesetzlichen Rente halt stärken. Und da soll dem Vernehmen nach wahrscheinlich unter Finanzierungsvorbehalt die Förderung zum Jahre 2027 deutlich ansteigen. Dann, du hattest schon das Rentenpaket angesprochen. Im Zuge dieses Rentenpakets ist auch eine Gesetzesänderung im Teilzeit- und Befristungsgesetz vorgesehen. Es geht um das Anschlussverbot bei sachgrundlosen Befristungen. Wir wissen ja alle, wer einmal irgendwo beschäftigt war, kann mit diesem Arbeitgeber auch nach Jahren kein sachgrundlos befristetes Arbeitsverhältnis abschließen. Das ist oft sehr hinderlich und insbesondere bei Arbeitnehmern, die die Regelaltersgrenze erreichen und sich noch was dazu verdienen wollen. Das hat der Gesetzgeber jetzt auch gesehen und dort dieses Anschlussverbot aufgehoben. Da kann man also zukünftig dann sachgrundlos bis zu 8 Jahren und bis zu 12 Verlängerungen dort noch arbeiten. Ja, und schließlich, das ging durch die Presse. Das Bundeskabinett hat am 6. August das Tariftreuegesetz des Bundes beschlossen. Nichts Neues, zumindest auf Landesebene gibt es die ja schon. Soll heißen, dass nur solche Unternehmen Aufträge bekommen, die sich tariftreu verhalten, also Tariflöhne zahlen. Das soll ab einem Auftragswert, so jetzt ist richtig, von 50.000 Euro gelten. In den großen Bereichen Bau, Bewachung und Reinigung haben wir ja schon für allgemeinverbindlich erklärte Tariflöhne. Also ist der Anwendungsrahmen für dieses Tariftreuegesetz wahrscheinlich eher klein. Aber wir werden sehen, ob es am Ende dann tatsächlich dazu führt, dass die Tarifverträge in diesem Land als zentrale Lohngestaltungsmechanismen weiter verbreitet werden. Wie gesagt, wir werden es sehen. Dann habe ich noch etwas mitgebracht, was ich sehr interessant fand. Der Landesdatenschutzbeauftragte Nordrhein-Westfalen hat sich geäußert zu den Befugnissen von Arbeitgebern, die bei Fortsetzungserkrankungen ihrer Arbeitnehmer Daten verarbeiten, insbesondere auch die Arbeitnehmer anfragen wollen. Da hat er nämlich festgestellt, dass das so ganz einfach möglich eben doch nicht ist. Es muss also ein konkreter Verdacht da sein, dass es sich um eine um eine Fortsetzungserkrankung handelt. Und es muss kein milderes Mittel geben. Also für alle Arbeitgeber, die diesen Verdacht hegen, dass der erkrankte Arbeitnehmer an einer Fortsetzungserkrankung erleidet, die wir alle wissen, dann also nicht zu einer Entgeltfortzahlung über die 6 Wochen hinausführt. Der sollte vorher die Krankenkasse anfragen, ob es sich um eine solche Fortsetzungserkrankung handelt und sollte das auch dokumentieren, um nicht am Ende einen Datenschutzverstoß vorgeworfen zu bekommen. Ja, so viel erstmal von mir.
Ja, vielen Dank. Und dann zur Abrundung habe ich noch eine Sache mitgebracht. Die Bundesregierung wurde von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen angefragt, ob die denn noch an der Umsatzsteuersenkung bei der Gastronomie auf 7% zum 01.01.26 festhalten würde. Das hat die Bundesregierung bejaht. Also man will grundsätzlich dann auf die 7% runtergehen. Aber nur wenn das Ganze auch finanzierbar ist. Also unter Finanzierungsvorbehalt steht ja einiges. Es gibt ja gerade viele Ausgaben, die getätigt werden oder getätigt werden sollen. Wenn man hier das Geld zusammenbekommt, dann soll es also dann 7% bei der Gastronomie geben. Ja, und dann kommen wir auch schon zu den aktuellen Urteilen, Steffen. Und ich habe erstmal zwei mitgebracht, zwei Entscheidungen, die ich gerne gegenüberstellen würde. Einmal hat das FG Berlin-Brandenburg mit einem Beschluss vom 31. Januar 2025, Aktenzeichen 12V 121 29 aus 24, etwas zu Grunderwerbsteuer entschieden. Da ging es darum, jedes Mal, wenn ich ein Grundstück übertrage, unterschreibe ich jedenfalls in den meisten Fällen ja erstmal einen Vertrag, also ein sogenanntes Verpflichtungsgeschäft, das Signing gibt es. Und dann später, wenn ich noch irgendwelche Bedingungen erfüllen muss, kann es eben sein, dass zeitlich dann erst die Übertragung, das Erfüllungsgeschäft, das sogenannte Closing erfolgt. Bisher hat die herrschende Meinung, jedenfalls aus Sicht der Finanzverwaltung und vieler Finanzgerichte, so auch des FG Berlin-Brandenburg in diesem ADV-Verfahren, das so gesehen, dass sowohl das Verpflichtungsgeschäft, das Signing als auch das Closing zwei grunderwerbsteuerliche Vorgänge sind und grundsätzlich zweimal Grunderwerbsteuer anfällt. Das FG Berlin-Brandenburg hat noch gesagt, naja, aber es gibt ja zum Glück den 16 Absatz 4a Grunderwerbsteuergesetz, nachdem man dann vielleicht das Ganze auf nur einen grunderwerbsteuerlichen Vorgang reduzieren kann. Auf der anderen Seite, zum selben, also in Anführungsstrichen im selben Sachverhalt, hat der BFH mit Beschluss vom 9. Juli 2025, also ein halbes Jahr später, Aktenzeichen Römisch 2, B 13 aus 25, ganz anders entschieden. Und jetzt hier wirklich interessant für die Praxis und eine Entscheidung aus meiner Sicht, die eigentlich so dem normalen Empfinden auch entspricht. Der BfH hat sich nämlich nochmal die einschlägigen Normen, Normen mit den Paragraphen 1 Absatz 2b Grunderwerbsteuergesetz und 1 Absatz 3 Grunderwerbsteuer angeschaut und hat gesagt, sag mal, nach der Wortlaut sieht es doch so aus, als dass es nur eins von beiden sein kann. Ich kann hier keine zwei grunderwerbsteuerlichen Vorgänge haben. Und vor allem, wenn das Finanzamt dann irgendwann über die Grunderwerbsteuer zu entscheiden hat und das Closing eh in der Zwischenzeit schon abgeschlossen ist, also dann der zweite Vorgang, dann kann es doch nicht sein, dass ich zweimal Grunderwerbsteuer habe. Es kann nur einmal Grunderwerbsteuer anfallen. Das war auch ein ADV-Beschluss des BfH, ist also jetzt noch nicht in der Hauptsache entschieden worden. Von daher sollten wir noch mal abwarten und nicht zu früh uns freuen. Aber es gibt natürlich Hoffnung, dass der zweite Senat des BfH hier dann doch hoffentlich mal Klarheit dann im Hauptsacheverfahren bringt, dass Signing und Closing nicht zwei grunderwerbsteuerliche Vorgänge sind. Daumen drücken. Dann habe ich noch ein Urteil aus NRW mitgebracht. Das FG Düsseldorf hatte nämlich mal wieder zum Paragraphen 3 Nummer 72 ESTG zu entscheiden. Da geht es ja, wie Sie wahrscheinlich wissen, um die kleinen PV-Anlagen, Photovoltaikanlagen, die ja dann als Liebhabereibetriebe ansehen oder angesehen werden und sämtliche Einkünfte daraus sind nach 3 Nummer 72 ESTG steuerfrei. Das Problem damals war, Ende 2022 kam das entsprechende Gesetz mit Rückwirkung auf den 01.01.2022. Viele hatten in der Zwischenzeit jetzt schon irgendwelche Investitionen getätigt, hatten Ausgaben, so auch die Kläger hier in dem Fall, die dann also noch irgendwie einen Betriebsausgabenabzug, Wärmungskostenabzug irgendwie haben wollten, und meinten, ja, diese Rückwirkung im Laufe des Jahres 2022, die wäre doch verfassungswidrig. Das hat sich das FG Düsseldorf angeschaut und ja, aus meiner Sicht ganz gut auseinandergenommen. Und die kamen am Ende dazu, dass hier kein verfassungswidriger Rückwirkung stattgefunden hat und somit auch kein Verfassungsverstoß vorgelegen hat. Also von daher, mit dem Argument wird man jedenfalls bei den meisten FGs nicht durchkommen. Das war das Urteil des FG Düsseldorf vom 24. Juni 2025 zu dem Aktenzeichen 4K 1286 aus 24E. Ja, und dann hast du uns eine Entscheidung aus dem Arbeitsrecht mitgebracht, Steffen.
Genau, wir hatten ja vor einiger Zeit schon berichtet über das Dilemma von Musikschullehrern, da noch im Zusammenhang mit der deutschen Rentenversicherung, die ja reihenweise festgestellt hat, dass diese Beschäftigungsverhältnisse eben rentenversicherungspflichtig seien. Da gab es dann die gesetzliche Ausnahmeregelung, dass das 1:1 zurückgestellt wird. Alle Zuhörer, die unseren Podcast regelmäßig verfolgen, werden sich erinnern. Nun hat eine Musikschullehrerin ernst gemacht, hat gesagt, na, wenn ich schon abhängig beschäftigt bin, dann möchte ich aber auch festgestellt haben, dass ich in einem Arbeitsverhältnis beschäftigt werde und hat geklagt. Das Arbeitsgericht Berlin hat diese Klage abgewiesen, hat gesagt, nein, nein, das alleine reicht eben nicht. Und hat also sehr sorgfältig geprüft, ob denn die Voraussetzungen eines Arbeitsverhältnisses nach Paragraph 611 BGB vorliegen. Und hat das, wie gesagt, abgelehnt. Und auf den ersten Blick scheint das jetzt ja widersprüchlich zu sein. Einmal sagt die deutsche Rentenversicherung, du bist abhängig beschäftigt. Und dann sagt das Arbeitsgericht, ja, aber du bist selbstständig. Ja, aber nur auf den ersten Blick. Auf den zweiten Blick findet man im Paragraph 2 SGB 6 den arbeitnehmerähnlichen Beschäftigten. Der ist also selbstständig und unter bestimmten Voraussetzungen dann aber rentenversicherungspflichtig. Und das ist eine Beschäftigungsform, die oft übersehen wird. Und deswegen habe ich dieses Urteil auch mitgebracht und hier vorgestellt. Das ist das Urteil des Arbeitsgerichts Berlin vom 15. Juli 2025, Aktenzeichen 22 CA 10650 aus 24.
Ja, vielen Dank. In der Vorbesprechung hatte ich ja schon erzählt, ich kenne auch so ein paar Musikschullehrer, Lehrerinnen. Für die ja jetzt auch keine großen Steuer- und Rechtsexperten sind, ist das schon echt eine sehr komplizierte Situation im Augenblick.
Das glaube ich.
Also da möchte ich auch nicht tauschen. Ich habe noch ein zivilrechtliches Urteil des BGH mitgebracht. Da geht es um die Online-Coaches. Und da das Ganze auch schon in der Presse veröffentlicht worden ist, diejenigen, die so sich im steuerlichen Bereich tummeln, da ging es um den Alex Fischer aus Düsseldorf, der alle möglichen Online-Coachings unter anderem anbietet, auch zum Teil zu steuerlichen Gestaltungen in Anführungsstrichen. Hier ging es darum, da gab es dann also eine Teilnehmerin, die hatte ein Coaching-Angebot gebucht. Das befindet sich dann so preislich oft im fünfstelligen Bereich. Die war wohl auch ganz zufrieden damit, hat dann aber trotzdem gesagt, ich hätte gerne mein Geld. In dem Fall waren es so, glaube ich, 12.000 Euro. Das hätte ich gerne wieder zurück. Das ging dann so durch die Instanzen und jetzt hat der BGH dazu entschieden und der hat gesagt, ein Online-Coach braucht eine Zulassung nach dem Fernunterrichtsschutzgesetz. Und wenn ich diese Zulassung nicht habe, ist dieser Online-Coaching-Vertrag nichtig. Und nichtig bedeutet, selbst wenn ich eben das Ganze genutzt habe, selbst wenn ich zufrieden bin, dann kriege ich mein Geld komplett zurück, weil es eben einfach keinen Vertrag von Anfang an gab, der rechtmäßig war. So, und das ist tatsächlich jetzt eben ein Problem für die Online-Coaches und Mentoring-Angebote, die eben online vor allem dargeboten werden. Wenn Sie so jemanden in der Beratung haben, dann sollte man dann eben entsprechend schon zusehen, sich das nochmal anzugucken. Wie kann ich das Ganze auf rechtlich sichere Füße stellen? Es scheint dann eben extrem wichtig zu sein, solch eine Zulassung nach dem Fernunterrichtsschutzgesetz zu haben. Es ging hier um das BGH-Urteil vom 12. Juni 2025 zum Aktenzeichen Römisch 3 ZR 109 aus 24. Ja, und dann habe ich zum Abschluss noch einen Beschluss des Bundesverfassungsgerichts mitgebracht. Der ist gerade für unsere steuerlichen Berater sicherlich sehr spannend. Aber bitte schon mal vorweg als Warnhinweis, nur als Abwehrberatungsargument nehmen und nicht jetzt aktiv dazu beraten. Worum ging's? Wir haben hier eine Konstruktion gehabt, ja, die so ein bisschen konzernähnlich war, aber nicht mit Kapitalgesellschaften. Es ging also nicht um verdeckte Gewinnausschüttung. Man hatte Transaktionen innerhalb dieser Gesellschaftsstruktur. Und die unterschiedlichen Geschäftsbeziehungen wurden zum Teil dann nicht aufgeschrieben. Es gab keine Verträge zwischen den verschiedenen Gesellschaften. Und dann wollte jetzt eine der Gesellschaften, die Geld gezahlt hat, einen Betriebsausgabenabzug. Also wie gesagt, es ging nicht um verdeckte Gewinnausschüttung, sondern dann hier um Betriebsausgabenabzug. Und dann haben das Finanzamt als auch das FG Thüringen und dann später auch der BFH gesagt, naja, also wir haben ja hier so eine Über-Unterordnungsverhältnis und dergleichen. So ähnlich ist es ja auch bei Familienverhältnissen. Wir brauchen hier etwas Schriftliches, sonst können wir das Ganze nicht akzeptieren. Wenn ihr keinen Vertrag habt, dann gibt es auch keinen Betriebsausgabenabzug. Ein ähnliches Argument wäre es ja dann bei der verdeckten Gewinnausschüttung. Da würde ja auch gesagt werden, gerade wenn wir ein Beherrschungsverhältnis haben, wenn es da schon formell nicht passt und ich keine Papiere habe, keine Verträge habe, dann haben wir eine verdeckte Gewinnausschüttung. So, hier wurde dann also durch den BFH unter anderem gesagt, also wir brauchen das Schriftformerfordernis, wir brauchen Verträge, ansonsten gibt es keinen Betriebsausgabenabzug. Damit ist man dann hier zum Bundesverfassungsgericht gegangen und das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, ihr überhöht hier die Voraussetzung dieses Schriftformerfordernisses und dass es Verträge geben muss. Aus meiner Sicht als Bundesverfassungsgericht muss man hingegen die Gesamtumstände würdigen, so wie wir es als Juristen ja eh immer sagen. Und wenn ich aus den Gesamtumständen feststelle, dass tatsächlich Verträge gelebt worden sind und auch so gelebt worden sind, wie es vorgetragen worden ist, no, das kann ich ja dann zum Teil auch nachvollziehen an Kontoauszügen, dass wirklich so gezahlt worden ist und. Und wenn daraus sich ergibt, dass eben etwas gelebt worden ist, dann kann es nicht mehr auf den schriftlichen Vertrag nur alleine als Merkmal ankommen. Wie gesagt, dann ergeben die Gesamtumstände, dass ich hier alles richtig gemacht habe und in dem Fall dann zum Betriebsausgabenabzug berechtigt war. Das gibt ein bisschen Hoffnung, dass jetzt dann hoffentlich der BFH als auch die Finanzgerichte und vielleicht die Finanzverwaltung das irgendwann auch mal so aufnehmen, dass eben dieses formelle Erfordernis der Schriftform nicht mehr so schwer gewichtet wird, sondern dass dann auch gesagt wird, dass die Gesamtumstände zu würdigen sind. Also das Ganze gibt ein bisschen Hoffnung, aber wie gesagt, bitte nur für die Abwehrberatung im Augenblick nutzen. Ja, Steffen, und damit sind wir für diese Woche auch schon wieder durch. Vielen Dank, dass du dabei warst. Hat mich wieder
Na
sehr
gerne.
gefreut. Und dann bis zur nächsten Woche.
Bis zur nächsten Woche. In diesem Sinne.
Tschüss.
Tschüss.